So, guten Morgen nochmal. Ich habe das Thema der Predigt nicht auf das Thema Muttertag abgestimmt. Es gibt dennoch eine Sache, die ich noch dazu sagen möchte. Und ich muss ein bisschen abkürzen, weil Andreas gerade schon sehr viel Gutes dazu gesagt hat und die Kinder haben gerade noch ihren Beitrag geleistet. Und ich kürze ein bisschen ab. Also was ich sagen möchte, ist jetzt eher an die Jugendlichen gerichtet, deren Mutter heute nicht hier ist. Je früher ihr versteht, wie wertvoll eure eigene Mutter ist, desto dankbarer könnt ihr Gott jetzt schon für die Zeit sein, die ihr mit ihr habt. Irgendwann wird sie nicht mehr da sein. Also, und das ist keine Bitte, sondern ein Befehl. Wenn ihr gleich nach Hause kommt, dann geht ihr zu eurer Mutter hin. Und dann sagt ihr ihr, dass ihr sie lieb habt. Und wenn ihr es schafft, sagt ihr ihr, dass ihr sie liebt. Das bedeutet noch mehr. Und dann überlegt euch zwei Sachen, wofür ihr dankbar seid. Und auch das sagt ihr ihr. Ja, in meiner Predigt geht es nicht um den Muttertag. Aber immerhin kommt, ich sag mal, die Mutter aller Mütter vor, Eva. Ich möchte als allererstes einen Bibeltext vorlesen aus 1. Mose 3. 1. Mose 3, Verse 1 bis 6. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, zu Eva, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch davon ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Und wir alle wissen, wie die Geschichte endet. Da steht dann in 1. Mose 3, Vers 24, und er, Gott, vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also, Adam und Eva mussten das Paradies verlassen und ihr sorgenfreies, unbeschwertes Leben war also dahin. Und wir lesen auch in der Bibel, wie Gott Eden geschaffen hatte, wie Gott das Paradies erschaffen hatte, dass es gut war, dass es perfekt war. Und ich denke mal, Mensch, Adam, Eva, wie konntet ihr das nur aufs Spiel setzen? Warum seid ihr Gott ungehorsam geworden? Wie konntet ihr nur auf die List, auf die Lüge der Schlange hereinfallen? Und jetzt haben wir den Salat. Seit tausend von Jahren müssen wir die Konsequenzen eures Sündenfalls ausbaden. Wo ist der Frieden hin, der einst in Eden geherrscht haben muss? In den Nachrichten hören wir nur von Kriegen und Kriegsgeschrei weltweit. Und die Machtblöcke der Erde sich gegeneinander erheben. Als hätte Jesus nicht schon längst davor gewarnt, dass es irgendwann so kommen würde. Ich weiß nicht, warum viele Menschen das nicht wachrüttelt. Und wo ist die Ruhe hin, die in Eden geherrscht haben muss? Ich kann euch versprechen, ich komme aus Köln, in Köln findet man diese Ruhe nicht. Manchmal, wenn ich hier so rausgucke und ein bisschen rumträume, dann kriege ich vielleicht so einen Eindruck davon, welche Ruhe damals geherrscht haben muss. Oder wenn ich bei meinen Eltern in der Voreifel spazieren bin. Oder wenn der ganze Arbeitsstress mich wieder völlig überrennt und ich einfach nur meine Ruhe haben will, wo zieht es mich dann hin? Sicherlich nicht zu den Menschen, zu den Orten, die der Mensch gemacht hat. Da möchte ich nicht irgendwie zum Kölner Hauptbahnhof und auch nicht in die Hohe Straße, das ist die große Einkaufsstraße in Köln, wo es immer laut ist. Nee, da möchte ich irgendwo hin zu Orten, die möglichst unberührt sind von Menschen, irgendwo in die Natur. Dort finde ich meine Ruhe. Und nicht nur, dass wir die Konsequenzen sündenfalls ausbaden müssen, auch die Natur seufzt und liegt in Wehen und sehnt sich nach dem zweiten Kommen Christi. Römer 8, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt, bis jetzt. Wo mein Lieblingsbeispiel ist, ich bin mit meinem Vater früher immer angeln gegangen, jahrelang. Und es ist ungelogen, wir haben tausende Fische nach Hause gebracht, alle Sorten. Und ich bin früher in Düren an der Ruhr dass der Fluss, der durch Düren fließt, immer mit dem Fahrrad über die Brücken gefahren. Und ich habe immer auf beiden Seiten runtergeguckt und die Fische gezählt. Und ich bin völlig darauf spezialisiert, Fische im Wasser zu erkennen. Und ich habe alle Arten von Fischen immer gesehen. Regenbogenforellen, Bachforellen, Eschen. Ich habe mal einen Hecht gesehen in der Ruhr. Das war super. Und heute, wenn mein Vater hier wäre, wir könnten ihn mal fragen, wie viele Fische er in den letzten, sag ich mal, 3-4 Jahren gefangen hat. Ich bin mir sicher, absolut keinen einzigen. Oder wenn man heute über die Ruhr spazieren geht, wir sehen keine Fische mehr. Ich weiß, letztes Jahr haben wir 2 kleine Forellen gesehen, mein Vater und ich. Wir waren so glücklich, dass es gibt noch Fische in der Ruhr. Wahnsinn. Und ich habe einen Bericht letztens im Fernsehen gesehen, dass in Japan die Fischmärkte auf Quallenmärkte umgestellt werden, weil die Fischbestände einfach dahin sind. Und jetzt kann man da Quallen am Spieß kaufen und frittierte Quallen. Und Jonas hat dann letztens noch erzählt, er hätte im Bericht irgendwo gesehen, wenn das mit den Fischen so weitergeht, wird es 2049 keinen Fisch mehr geben, spätestens. Und ihr merkt schon, ich könnte über dieses Thema jammern und jammern immer weiter, weil ich mal Angler war oder bin, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr guten Gewissens einen Fisch mitnehmen, weil ich weiß, dass die Bestände einfach dahin sind. Adam und Eva, warum habt ihr nur gesündigt? Wir hätten jetzt die unbescholtene Natur genießen können. Und wie schön muss es vor allerdings damals gewesen sein, als der Mensch noch eine einwandfreie Beziehung zu Gott hatte. Wir lesen in der Bibel, dass Gott in Eden wandelte. Wandelt Gott heute noch durch Köln? Wandelt Gott durch die Zülpicher Straße? Das ist ganz vorsichtig ausgedrückt sowas wie Sodom und Gomorra, das ist eine Straße in Köln. Manche würden sagen, nee, Gott setzt da keinen einzigen Fuß auf diese Straße. Andere würden sagen, ja, aber mit Zorn in den Augen wandelt er da rum. Und die meisten würden wahrscheinlich sagen, mit Tränen in den Augen läuft er da rum. Ich bin mir sicher, Gott geht auch nur durch die Zülpicher Straße mit suchenden Augen und er sucht, wen er noch zu sich ziehen kann. Die Ernte ist groß und einige muss es doch noch geben, die sein Angebot der Rettung noch annehmen. Und ich bin mir unglaublich sicher, solange es noch ein paar Menschen gibt, die sein Angebot der Rettung annehmen, Gott läuft auch noch durch die Zülpicher Straße und sucht, wen er noch zu sich ziehen kann. Dagegen, wie viele Menschen können oder eher wollen nicht mal mehr daran glauben, dass es Gott überhaupt noch gibt, geschweige denn, dass sie mit ihm zusammen durchs Leben gehen wollen. Also wie konnte es so weit kommen? Im Garten Eden, wir wissen, dass es viele Bäume gab und 2 besondere, den Baum des Lebens. Hätten Adam und Eva davon immer essen können, hätten sie ewig gelebt. Von dem durften sie essen und den Baum der Erkenntnis hätten sie davon gegessen, und das haben sie dann schließlich auch getan, hätten sie zwischen Gut und Böse erkennen können. Von dem durften sie aber nicht essen. Also der Baum des Lebens war erlaubt, Baum der Erkenntnis war nicht erlaubt. Und was ich jetzt sage, da bin ich überhaupt nicht von alleine drauf gekommen. Roger Libby, der ein oder andere wird ihn kennen, der hatte mal darüber gepredigt und ich war ein bisschen verwundert, ob das wirklich so ist, und habe ich direkt in der Studienbibel von John MacArthur nachgelesen, und er schreibt Ähnliches über folgenden Tatbestand. Ich möchte das erstmal mit meinen eigenen Worten wiedergeben. Wenn ich sage, das ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich sage, ich habe ganz viele Autos, unter anderem einen blauen Ferrari, und der steht mitten in meiner Garage, und dann habe ich noch einen roten Ferrari. Ja, wo steht der? Ja, auf jeden Fall nicht mitten in der Garage, da steht ja schon der blaue Ferrari. So, was lesen wir jetzt über die 2 Bäume im Garten Eden? 1. Mose 2, Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten. Und das folgt dann sozusagen als Ergänzung, auch den Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen. Auch der stand im Garten. Also der Baum des Lebens stand definitiv in der Mitte des Gartens. Wo aber jetzt genau der Baum der Erkenntnis stand, das bleibt an dieser Stelle offen. Aber interessant ist, was Eva zur Schlange sagt, das hatte ich vorhin vorgelesen, in 1. Mose 3, Vers 2 und 3. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, also dem Baum der Erkenntnis, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ess nicht davon. Und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Also wir lesen in der Bibel, dass der Baum des Lebens auf jeden Fall in der Mitte des Gartens stand. Aber Eva begehrte den Baum der Erkenntnis so sehr, dass eben dieser für sie zum Mittelpunkt wurde. Roger Liby hat es so erklärt, es muss eine Art Wahrnehmungsverschiebung bei Eva gegeben haben. Was Gott verboten hatte, was sie aber so sehr begehrte, es wurde zum Mittelpunkt ihres Denkens. Auf einmal stand nicht mehr der Baum des Lebens im Mittelpunkt, für Eva stand der Baum der Erkenntnis im Mittelpunkt. Und wenn ich weiß, dass Gott eine Sache verabscheut und sie mir sogar verbietet und diese Sache zum Mittelpunkt meines Denkens wird, spätestens dann sollten alle Alarmglocken angehen. Wenn das, was Gott hasst, zum Mittelpunkt meiner Begierde wird, dauert es womöglich nicht mehr lange und man greift zu der verbotenen Frucht. Und was auch immer das jetzt im Einzelnen sein mag, ich möchte jetzt noch keine Beispiele nennen, weil jeder hat wahrscheinlich sein eigenes Szenario vor Augen. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und so wie damals Adam und Eva von der Schlange verführt wurden, die Schlange ist natürlich nichts anderes als der Teufel selbst, so will der Teufel auch noch, dass wir von den Wegen des Herrn auch heute noch abkommen. Ja, da gibt es diese zwei großen Parteien, die einen sagen, wenn man sich einmal bekehrt hat, dann kann man nicht mehr vom Glauben abfallen. Die anderen sagen, wenn man bekehrt hat, doch, da kann man wohl noch vom Glauben abfallen. Und die beiden Parteien sind sich scheinbar unglaublich sicher, dass sie recht haben. Und ich muss auch zugeben, ich glaube, ich war schon in beiden Parteien Mitglied. Aber ich denke eher, wenn man sich wirklich vom ganzen Herzen bekehrt hat, dann, wenn man auf Abwege gerät, ich glaube und hoffe, dass Gott so gnädig ist und uns, bevor wir vom Glauben abfallen und womöglich verloren gehen, dass Gott uns sterben lässt vorher. Ich glaube nicht, dass der Teufel uns so sehr verführen kann, dass wir vom Glauben abfallen, wenn wir uns wirklich vom ganzen Herzen bekehrt haben. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was der Teufel unbedingt will und kann, wenn wir es zulassen, ist es uns hier in dieser Welt unserer geistlichen Waffen zu berauben, die wir in unserem täglichen geistlichen Kampf brauchen. Und was er will und kann, wenn wir es zulassen, ist es, uns unserer Freude am Leben zu berauben. Es gibt dieses Spannungsfeld. Auf der einen Seite der Teufel, der uns verführen will, und auf der anderen Seite gibt es diese wundervolle Verheißung für alle Kinder Gottes in Jesaja 30, Vers 21. Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme. Halt, dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt. Und diesen Kampf kennt sicherlich jeder von uns, dieses Hin- und Hergerissen-Sein. Wir kommen manchmal so ein bisschen von den Wegen des Herrn ab, nichts passiert, sonntags wieder zur Kirche gegangen, alles gut gegangen. Mal ein bisschen mit dem Feuer gespielt, nichts passiert, gut gegangen. Das Problem ist, wenn wir mal ein bisschen mit dem Feuer spielen und nichts passiert, wenn wir uns nicht verbrennen, nächstes Mal trauen wir uns ein Stückchen weiter weg von den Wegen des Herrn. Und wenn da wieder nichts passiert, dann trauen wir uns noch weiter weg von den Wegen des Herrn. Ist ja auch so spannend, was es da manchmal zu entdecken gibt. Und manche Wege sehen ja auch so hübsch und nett auf den ersten Blick aus. Mal eben auf die Frau des Nachbarn geschielt. Oder ein bisschen gelogen und betrogen, mal hier ein bisschen Geld eingespart, nochmal gut gegangen. Hat Gott wirklich gesagt, dass ich hier nicht entlang gehen darf? Also so einem Superchristen wie mir kann doch nichts passieren, wenn ich mal ein paar Kompromisse mit der Welt mache. Eine kleine Lüge hier und da war doch gar nicht so schlimm. Gott, was ist dein Problem eigentlich? Ich war letztes Jahr, glaube ich, in so einem Männerhauskreis in Köln eingeladen und ich galt so ein bisschen als der gesetzliche Vertreter da oder der gesetzliche Außenseiter irgendwie. Auf jeden Fall meinten die Männer, also wenn ich einmal ein Snickers klaue, das kann keine Sünde sein, auf gar keinen Fall. Und die Begründung war, denn dem Nestle-Konzern, die Snickers herstellen, denen tut das ja am Ende des Tages nicht weh, wenn denen dann ein Euro fehlt. Ja, da habe ich gesagt, ja, aber stell mir vor, alle würden Snickers bei Nestle klauen, das würde denen schon wehtun. Wo beginnt dann bitte schön Sünde? Okay, also dann kamen wir zum nächsten Thema. Also war im Männerhauskreis, ging dann auch um das Thema Pornografie. Und dann hieß es, ja, nee, das kann keine Sünde sein, denn das ist ja schließlich frei zugänglich. Und wir Männer haben ja unsere Bedürfnisse. Hätte Gott gewollt, dass wir das nicht gucken, wäre das nicht frei zugänglich. Und dann hätten wir auch nicht solche Bedürfnisse. Deswegen kann das keine Sünde sein. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, was ich dazu gesagt habe. Auch dazu habe ich meine Meinung gesagt. Und das war dann das letzte Mal, dass ich dabei sein. Ich war das letzte Mal dabei. Und es fängt manchmal ganz, ich sage jetzt mal klein, beim Snickers-Klauen an. Oder mit einer kleinen Lüge. Oder mal eben auf die Frau des Nachbarn geschielt. Aber es kann in einer Riesenkatastrophe enden. Und dann geht es manchmal ganz schnell, verlaufen, verirrt auf Abwegen, verstrickt in der Sünde, gefangen von der Sünde, ein sich nicht eingestehen wollen, dass man von den Wegen des Herrn abgekommen ist. Und dann kommen einem manchmal folgende Worte in den Sinn. Hat Gott wirklich gesagt, dass ich hier nicht entlang gehen darf? Hat Gott wirklich gesagt, dass dieser Weg in den Abgrund führt? Hat Gott wirklich gesagt, dass Stehlen Sünde ist? Hat Gott gesagt, wenn ich einmal Snickers klaue, ist das schon Sünde? Wer ist es, der dir einen Satz ins Ohr flüstert, der mit den Worten beginnt? Hat Gott wirklich gesagt? Wer ist es, der in Frage stellt, was Gott gesagt hat? 1. Mose 3, Vers 11. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Es ist mit Sicherheit nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Es ist die Stimme des Teufels. Und wenn man diese hört, dann ist man in Gefahr. Und ich könnte jetzt schön bei allen Leuten ihre Sünde herauspicken und nur mit dem Kopf darüber schütteln, oh, was habt ihr nur für dumme Fehler gemacht. Dabei kann ich selbst ungefähr 10 Mal am Tag meinen Kopf schütteln über die großen Stoppschilder, die ich selbst überrannt habe. Hat Gott wirklich gesagt, ich soll nicht mit Ungläubigen in einem Joch ziehen? 2. Korinther 6, Vers 14. Nein, also damit kann er doch nicht mich gemeint haben. Damit muss Gott andere gemeint haben. Gott will doch, dass es mir gut geht. Und wer weiß schon besser, was gut für mich ist, als ich selbst? Gottes Geist sagt, halt, dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt. Und der Teufel sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass du diesen Weg einschlagen sollst? Nicht diesen? Und mein Bruder hatte mich mal vor kurzem gefragt, Ingo, du hast immer versucht, dein ganzes Leben lang, das hat er so vor 2 Jahren gefragt, ich weiß nicht, du hast immer versucht, alles korrekt vor Gott zu machen, von Anfang an. Aber wie konntest du damals, als du so, ich weiß nicht, 18, 19, 20 warst, so eine dumme Entscheidung treffen? Ich glaube, ich habe das größte Stoppschild überrannt, das Gott mir jemals in den Weg gestellt hat. Und gegen alle Warnungen meiner Eltern, gegen ganz klare Worte Jesu in der Bibel, bin ich über dieses Stoppschild gerannt. Einfach dran vorbei. Ich habe es gesehen. Einfach dran vorbeigegangen. Und ich weiß noch, 2004, nächstes Stoppschild, ich bin mal stehen geblieben und dachte, wow, jetzt muss ich aber ganz schnell zurück auf die Wege des Herrn. Ach nee, doch nicht. Schön weiter, ich sage erstmal in den finsteren Wald hinein. Und ich bin relativ neu in der Gemeinde und deswegen erzähle ich jetzt auch so ein bisschen über mich, damit ihr mich kennenlernt. Es gab für viele Jahre nur noch einen Gedanken, der mein ganzes Leben bestimmt hat. Täglich. Jede Nacht. Ich war mir ziemlich sicher, dass, ich habe schon mal erzählt, als ich krank geworden bin, für viele Jahre, dass die Krankheit und der damit einhergehende Tod Gottes Gnadengeschenk an mich war, um aus dieser verzweifelten Situation herauszukommen. Beziehungsweise, meinen eigenen Worten, ich habe selbst gar keinen Ausweg mehr aus dieser Situation gesehen. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir in dieser Zeit anhören musste, boah, Inge, warum bist du so verzweifelt und so traurig? Freude ist auch eine Entscheidung, die man mit dem Verstand trifft und die dann ins Herz rutscht. Ja, Junge, Freude ist vor allen Dingen eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wenn du ihn betrübst, weil du dich absichtlich von den Wegen des Herrn wegbewegt hast, wie soll sich die Frucht der Freude dann bitteschön noch entfalten können? Wer soll dich trösten, wenn du den Heiligen Geist betrübst? Er ist unser Tröster. Verzweiflung und Bitterkeit werden deine Begleiter sein, wenn du dich von den Wegen des Herrn wegbewegst. Ihr seht, ich lebe doch noch und ich habe das unglaubliche Vorrecht, mit sehr vielen Jugendlichen über Gott und die Welt zu reden, täglich. Und wir reden über Beziehungen, über Drogen, über den ganzen Schrott, der im Fernsehen läuft. Und wir reden auch ein bisschen Unsinn und lachen sehr viel. Und wir singen ganz viel zusammen und fahren manchmal auch einfach sinnlos mit dem Auto durch die Gegend und singen dabei. Und wir haben echt eine gute Zeit zusammen. Ich bin Gott unglaublich dankbar dafür, dass ich eine zweite Chance bekommen habe. Und dass es doch noch einen anderen Weg zurück auf die Wege des Herrn gab. Wenn ich diese zweite Chance jetzt nicht nutze, ich habe so viele Jahre schon weggeschmissen, wenn ich die nächsten Jahre auch noch wegschmeiße, wäre das ungefähr das Dümmste, was ich tun könnte. Ich weiß noch, wie oft ich im Krankenhaus gelegen habe und ich wusste, schaffe ich das über Nacht? Die Ärzte wussten das auch nicht immer. Oder einmal, das ist eine sehr lange Geschichte, ich kürze ein bisschen ab. Ich war mal im Himalaya und in 200 Kilometern in jede Richtung gab es nur Berge, das war die Grenze zu Pakistan. Und ich wusste, mit meiner Gesundheit war es völlig am Ende. Wenn ihr denkt, ich bin dünn, ich war 10 Kilo leichter als jetzt. Und dann ist es schwierig, von da rauszukommen, wieder einen Flieger zu bekommen nach Deutschland. Und die letzte Nacht habe ich dann auch komplett meine Augen aufgehalten, denn ich wusste, wenn ich jetzt die Augen zumache, dann ist vorbei. Und was habe ich in diesen Nächten gedacht? Wenn mein Leben jetzt endet, hat mein Leben dazu gedient, dass Gottes Reich gebaut wird? Wenn ich heute Nacht vor Gott stehe und meine Werke durchs Feuer geschickt werden, so wie wir es in 1. Korinther 3, Vers 13 lesen, ja, ich weiß nicht, wie viel würde verbrennen. Ich hoffe, da würde überhaupt irgendwas übrig bleiben. Also ich bin Gott unendlich dankbar dafür, dass ich eine zweite Chance bekommen habe. Und ich rede sehr viel mit den Jugendlichen. Und ich habe mich da vor allen Dingen auf ein Thema eingeschossen, und zwar, wie sehr das Thema Selbstverwirklichung in den Medien so gehypt wird, als wäre es das höchste Gut des Menschen, um jeden Preis seinen eigenen Wünschen nachzujagen. Für mich ist Selbstverwirklichung so die Überschrift für sehr viele Unterpunkte. Ich habe mal im Internet gegoogelt, was Selbstverwirklichung ist. Und eins der ersten Definition, auf die ich dann gestoßen bin, ist von einem Diplompsychologen, irgendwie ein Befürworter der Selbstverwirklichung, wie ich schätze mal alle Diplompsychologen heute. Was heißt es, sich selbst zu verwirklichen? Letztendlich heißt es nichts anderes, als das Leben zu führen, das man selbst führen will. Man hört in sich hinein und fragt sich, was möchte ich, wer möchte ich sein, wie möchte ich leben, was ist mir wichtig. Nur wir kennen unsere Bedürfnisse. Wenn wir ein erfülltes Leben führen wollen, müssen wir auf unsere innere Stimme hören und das tun, was uns wichtig ist. Mit meinen eigenen Worten, zuerst komme ich und dann komme ich. Ich. Die ganze Welt schreit ich. Ich verwirkliche mich jetzt selbst. Und Jesus ruft dir zu. Lukas 9, Vers 23. Wenn jemand mir nachkommen will, er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Täglich und folge mir nach. Die Welt schreit nach Selbstverwirklichung lauter als jemals zuvor. Tu, was du willst, tu, was dir gut tut. Kein Wunder, dass viele Ehen kaputt gehen. Lass mal zwei Egoisten aufeinander los, wie soll das schon gut gehen? Kein Wunder, dass riesige Wirtschaftsmonopole kleinere verschlingen, dass Kriege geführt werden um Öl und Macht und was weiß ich alles und dass rumgehurt wird mehr als jemals zuvor. Ich muss ja schließlich meinen Bedürfnissen nachgehen. Wie viel Unheil damit angerichtet wird, völlig egal. Ich muss meinen Bedürfnissen nachgehen. Ich habe ein Recht darauf. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es zu den Zeiten Noahs schlimmer war als jetzt. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie es hier in Overath ist. Ich wohne ja in Köln. Ich glaube nicht, dass es schlimmer war. Lukas 17, Vers 26, 27. Wie es in den Tagen Noahs zuging. So wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes, also wenn Jesus wiederkommt. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Die Welt schreit nach Selbstverwirklichung um jeden Preis, mehr als je zuvor. Selbstverwirklichung. Und die Bibel lehrt nach wie vor Selbstverleugnung. Ich denke, Selbstverwirklichung in einem bestimmten Rahmen, wo wir die Verantwortung über unseren Nächsten, gegenüber unserem Nächsten nicht missachten, wo wir nicht von den Wegen des Herrn abkommen, ist irgendwie okay. Ich bin ja auch Mathelehrer und das mache ich gerne. Ich kann das gut. Ich glaube, Gott kann mich da gut gebrauchen. Ich bin froh, dass ich kein Elektriker sein muss. Frag mich nicht. Mein Vater hat mir immer was erzählt. Da, dieses Kabel, da muss irgendwas geerdet werden. Frag mich nicht, was mit diesem Erden sein soll. Ich verstehe das bis heute nicht. Braucht mir auch keiner erklären. Ich bin kein guter Elektriker. Ich kann das nicht. Aber als Mathelehrer kann mich Gott, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Aber viele Menschen gehen für ihre Karriere über Leichen, verlassen ihre Ehepartner für ihre Karriere oder um sich nochmal sexuell ausleben zu können und richten ihren Blick weg von Gott hin zu ihren eigenen Plänen. Und das ist hochmütig gegenüber Gott. Und ich bin mir unglaublich sicher, kein einziger Plan, den ich mir selbst schmieden kann für mein Leben, ist so erfüllend wie der Plan Gottes für mein Leben. Sich von den Wegen des Herrn wegzubewegen, ist eine eigene Entscheidung. Ich habe so einen Bekannten bei mir im Dorf gehabt, ich kürze die Story auch ein bisschen ab, er hatte eine Frau gehabt und drei süße Kinderchen und der war viel auf Geschäftsreise in Russland. So, dann eines Tages ist er wiedergekommen und ich kürze es total ab, hat dann seine Frau gesagt, ich habe eine andere kennengelernt, ich verlasse dich und die Kinder, ich werde jetzt mit ihr zusammen sein. Und seine Begründung war, Gott habe ihn nicht bewahrt. Und dabei weiß jeder, oh Junge. Als du diese Frau gesehen hast und du gemerkt hast, dass sie seine Ehe bedroht, du hättest dich dazu entscheiden können, dich umzudrehen und wegzulaufen. Und als du mit ihr essen gegangen bist, hey, du hättest 100 Euro auf den Tisch knallen können, aufstehen und weggehen können und dich nie wieder umdrehen können, hast du aber nicht getan. Und so wie dieser Mann die Schuld für seinen Handel auf Gott geschoben hat, so wie Adam die Schuld auf Eva geschoben hat, Eva schön auf die Schlange weitergeschoben hat, es nützt nichts. Gott hat Eva zur Rechenschaft gezogen, Gott hat Adam zur Rechenschaft gezogen, Gott wird diesen Mann zur Rechenschaft ziehen und Gott wird auch eines Tages mich zur Rechenschaft ziehen für den ganzen für den ganzen Unsinn, den ich fabriziert habe. Und dann werde ich auf Gottes Gnade angewiesen sein. Ich denke, wenn man die Wege des Herrn kennt und sich trotzdem für andere Wege entscheidet, man könnte meinen, dann spielt Dummheit eine ganz große Rolle. Aber tatsächlich ist es Hochmut, der eine ganz besonders große Rolle spielt. Hochmut ist es, der uns weismachen will, dass dieses kleine Spiel mit dem Feuer schon gut gehen wird. Hochmut ist es, der uns weismachen will, wir wüssten es besser als Gott. Wir könnten mal ebenso von den Wegen des Herrn abkommen und es würde schon alles gut gehen. Wir wüssten besser, was gut für uns ist, als Gott das weiß. Und ihr wisst auch, wo alles angefangen hat. Der erste Fall von Hochmut ist der Hochmut Satans. Er muss so wunderschön gewesen sein und er wusste das. Und er hatte auch viele Anhänger im Himmel. In Offenbarung 12, Vers 4 gibt es eine Stelle, die kann man so interpretieren. John MacArthur tut das auch, dass ein Drittel aller Engel damals Anhänger Satans waren und dann auch mit ihm gefallen sind. Er war der Star im Himmel, mit meinen eigenen Worten. Er wurde hochmütig. Er wollte sein wie Gott. Und Gott sagt zu den Hochmütigen, 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen. Matthäus 23, 12, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Satan wurde aus dem Himmel geworfen. Adam und Eva wollten sein wie Gott, sie wurden aus dem Paradies geworfen. Ich wollte entscheiden, was das Beste für mein Leben ist. Mein Leben war dahin. Hochmut ist genau der Punkt, an dem der Teufel einen Menschen packen kann. Hochmut, wenn wir hochmütig werden, tappen wir sehr schnell in die Falle Satans. Und Satan freut sich darüber, wenn wir ihm ähnlich werden, hochmütig. Es ist der perfekte Weg, der von Gott wegführt. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, warum wir manchmal hochmütig werden. So meine eigene ganz einfache Erklärung ist, wenn es mir besonders gut geht oder wenn ich irgendwas besonders gut kann und dafür ständig Lob bekomme, dann laufe ich Gefahr, hochmütig zu werden. Da muss ich mich also konzentrieren und aufpassen. Ich habe noch eine bessere Definition von Hochmut gelesen als meine eigene. Hochmut ist eine Eigenschaft, die viele Menschen dazu verleitet, wegen einiger Vorzüge, zum Beispiel Gaben, Macht, Reichtum oder Schönheit, die sie unverdient von Gott empfangen haben, sich selbst zu erheben in ihren Gedanken, als wären sie deswegen besser als andere und als könnten sie andere geringer schätzen oder sogar verachten. Ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht. Ich finde es so lächerlich, wenn manche Schüler, wenn sie gerade 18 geworden sind, mit einem dicken Mercedes vorgefahren kommen, Fenster runter, laute Musik an und dann steigen sie aus, als hätten sie, was weiß ich, für eine tolle Geschäftsidee gehabt, ey. Und dabei weiß jeder, Junge, komm runter, wir wissen alle, du bist 18 geworden, du hast das Auto von deinem Vater geschenkt bekommen. Einfach so, weil er dich liebt. Gib nicht so an damit. Und manche Menschen, das ist ein Beispiel, ich habe so ganz viele Beispiele aufgeschrieben, 3 werde ich mal nennen. Manche Menschen sehen einfach wunderschön aus und sie bilden sich, was weiß ich, darauf ein. Aber diese Schönheit haben sie von Gott unverdient geschenkt bekommen. Vielmehr sollten sie Gott dafür dankbar sein, dass sie so schön sind. Und davon abgesehen hat Gott alle Menschen schön gemacht. Oder das einfachste Beispiel auch, die Diskussion hat jeder schon von uns gehabt. Wie oft hat jeder schon von uns gehört, also vor dem Essen beten, wieso das denn? Ich habe doch selbst für mein Essen gearbeitet und dann bin ich das selbst einkaufen gegangen und dann habe ich das selbst zubereitet. Wie sollte ich Gott dafür danken? Ja, weil dass du Hände hast, mit denen du arbeiten kannst, dass du einkaufen gehen kannst mit deinen Füßen. Und das hast du nicht gemacht und dass du einen Verstand hast, mit dem du Essen zubereiten kannst. Das hast du auch nicht gemacht. Und dass dein Essen irgendwo draußen auf dem Feld wächst, damit hast du schon mal überhaupt nichts zu tun. Undankbarkeit ist auch eine Form von Hochmut. Satan wurde hochmütig. Wieso wurde er überhaupt hochmütig? Er ist ein von Gott geschaffenes Wesen. Sein schönes Aussehen, seine Stellung im Himmel hat er von Gott geschenkt bekommen. Welchen Grund hat er dazu gehabt, hochmütig zu werden? Die Hochmütigen bringe ich zu Fall, sagt Gott. Was war die Folge, als Satan hochmütig wurde? Er wurde aus dem Himmel geworfen. Was war die Folge davon, dass Adam und Eva hochmütig wurden? Sie wurden aus dem Paradies geworfen. Und die Folge von Hochmut ist der Ausschluss aus dem Paradies. Und seit vielen tausend von Jahren sind die Menschen auf der Suche nach einem Weg zurück ins Paradies, nach Unsterblichkeit, nach Gesundheit, nach innerem Frieden, nach Weltfrieden. Und sie suchen den Weg zurück ins Paradies und sie finden diesen Weg nicht. Hochmut führte den Menschen aus dem Paradies. Und es gibt nur einen Weg zurück ins Paradies, einen Weg zurück zu Gott. Demut vor Gott. Vor Gott einzugestehen, Ich habe meine eigenen Pläne verfolgt. Ich bin auf Abwegen gelaufen. Um es auf den Punkt zu bringen. Ich bin ein Sünder. Herr, vergib mir. Führe mich auf deine Wege. Sei mein Herr. Hochmut führt von Gott weg. Demut führt zu Gott hin. Demut ist der Weg zu Gott. Und dann verspricht Gott Folgendes. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Petrus 5, Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Der Teufel will natürlich, dass wir es ihm gleich tun und hochmütig werden. Und Gott will, dass wir seinem Sohn gleich tun und demütig werden. Jesus kam in diese Welt und hat sich absolut gedemütigt vor Gott. Matthäus 26, 39. Vater, nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Johannes 5, Vers 19. Ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus kam erstmal in diese Welt und hat sich absolut gedemütigt vor Gott, bis in den Tod. Niemand hat sich so sehr gedemütigt wie Jesus und niemand wird so sehr erhöht werden wie Jesus. Wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt, dann als König aller Könige und als Herr aller Herren. Und spätestens an diesem Tag werden alle Hochmütigen zu Fall kommen. Jesaja 2, Verse 11 und 12. Es kommt der Tag, an dem der Hochmut der Menschen ein Ende hat und ihr Stolz gebrochen wird. Dann wird nur einer groß sein, der Herr. Der allmächtige Gott hat einen Tag bestimmt, an dem er über die stolzen und hochmütigen Menschen Gericht hält und sie erniedrigt. Und keinem Menschen wünsche ich, dass er an diesem Tag zu Fall kommen wird. Heute schon können wir vor Gott demütig werden. Hebräer 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Die Entscheidung, vor Gott demütig zu werden, wird immer heute getroffen. Ich weiß, vielen ist das unangenehm, weil man seinen Stolz überwinden muss und weil man sich in gewisser Weise klein machen muss. Aber die gute Nachricht ist, wenn wir mit unseren Sünden zu Gott kommen und ihm unsere Sünden bekennen, Gott wird nicht geschockt sein. Und er wird auch nicht wochenlang nicht mit uns reden, so wie wir das dann gerne machen. Und er wird auch nicht enttäuscht sein. Wie soll er auch enttäuscht sein? Er kennt uns ja. Menschen können wir enttäuschen. Ich kann jemandem vormachen, jemand zu sein, der ich nicht bin. Und dann lernt er mich besser kennen. Und womöglich wird er dann enttäuscht sein, weil er merkt, dass ich... Ja. Aber Gott kennt uns. Wie sollen wir ihn dann enttäuschen? Er hat uns an jedem unserer Tage gesehen und ist uns in die tiefsten dunklen Wälder gefolgt. Auch auf die Zülpicher Straße. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass die Beziehung zwischen ihm und uns wieder geheilt wird. Und als Adam und Eva gesündigt haben, dann haben sie sich vor Gott versteckt und dann haben sie ihre Geschlechtsteile bedeckt. Und als Kind dachte ich schon immer, hey Adam und Eva, warum macht ihr das? Und Gott hat euch doch schon nackt gesehen. Ich habe das nicht verstanden als Kind. Natürlich, Adam und Eva, ja, sie haben erkannt, dass sie schuldig geworden sind vor Gott. Und manchmal auch, boah, will ich mein Angesicht am liebsten vor Gott verstecken und so sehr schäme ich mich für meine Sünden. Und dann bin ich einfach zu stolz, um einzugestehen, Herr, ich habe gesündigt. Es nützt nichts. Es führt keinen Weg drumherum. Man muss seinen Stolz überwinden, sich demütigen und sich selbst und vor Gott eingestehen. Ich habe gesündigt. Gott, ich bin auf deine Gnade angewiesen. Und wenn man das ausgesprochen hat, wird Gott treu und gerecht sein. Und er wird dir gnädig sein. So wie er es versprochen hat, das wirst du spüren. Es gibt nichts Befreienderes, als vor Gott demütig zu werden und seine Gnade anzunehmen. Wer das erlebt hat, weiß, dass Gott treu und gerecht ist und uns reinigt von aller Schuld. Es gibt nichts Befreienderes. Demut vor Gott ist der Eintritt ins Paradies, in die Ewigkeit. Und dort bei Gott in der Ewigkeit, lesen wir in Offenbarung 22, 2, wird es auch wieder einen Baum des Lebens geben. Hochmut versperrte damals den Weg zum Baum des Lebens. Und Demut ebnet den Weg zum Baum des Lebens wieder. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Eine allerletzte Sache noch. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 14, dass wir das Licht der Welt sind. Und das ist jetzt ein persönliches Anliegen. Wenn Jesus uns manchmal aus wirklich den tiefsten Wäldern zurückgeführt hat, auf seine Wege, Dann lasst uns Folgendes machen. Dann gehen wir zu der Stelle, wo wir auf Abwege gekommen sind, und wir stellen ein riesengroßes Stoppschild hin und wir schreiben darauf, was einen am Ende dieses Abweges erwartet. Lasst uns die Menschen warnen. Und wenn sie sich dann doch entscheiden, diesen Weg entlang zu gehen, ich sage jetzt mal in die Finsternis dieser Welt, ja, dann müssen wir manchmal schweren Herzens mit ansehen, wie sie das tun. Sie werden sich verletzen und sie werden hart zu Fall kommen. Aber wir beten für sie und wir vertrauen auf Jesu Zusage, dass er ihnen nachgeht. Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen.